Chanson, toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles.
Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen in Salzburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten.
Termitinitus.org. Vorsicht, diese Sendung wird abgehört.
Susi Huber hat anlässlich der bevorstehenden Gedenkwanderung der Goldecker Deserteure mit einer Nachfahrin eines Deserteurs, Brigitte Höffert, gesprochen. Ihr Vater, Karl Rupitsch, wurde in Mauthausen im Jahr 1944 erhängt. Im Interview erzählt Brigitte Höffert darüber, was sie über ihren Vater weiß. Es geht um die geschichtlich falsche Goldecker Ortschronik, in der Nazis Ehre finden, aber die Deserteure als gefährliche Landplage bezeichnet werden. Frau Höffert erzählt von den Schwierigkeiten, einen Gedenkstein mit den Namen der Ermordeten aufzustellen. Bei dem sogenannten Sturm auf Goldeck, einer Razzia mit 1000 bewaffneten SS-Männern und 60 Gestapo-Leuten, wurden insgesamt mindestens 41 Menschen verhaftet und hingerichtet. Außerdem berichtet sie über die Rehabilitierung ihres Vaters. Sie spricht von Problemen, die sie als Nachfahrin in Goldeck hat, aber auch von guten, hilfsbereiten Bekanntschaften. Willkommen, Brigitte Höffert. Danke, dass du da bist.
Ja, ich danke.
Du bist die Hinterbliebene von einem Deserteur aus Goldeck. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu deinem Werdegang erzählen.
Also ich bin im April 1941 in Goldeck-Weng am Bündelsee im Bauernhof Mitterbichl geboren. Damals hat mein Vater Karl Rupitsch dort gewohnt und natürlich auch meine Mutter Maria Hölzel. Im Alter von 5 Wochen bin ich zu Pflegeeltern nach Bischofshofen gekommen, weil mich meine Mutter nicht haben konnte. Also es waren die Pflegeeltern schon im Großelternalter, aber ich bin sehr liebevoll, wohl bescheiden, aber sehr liebevoll aufgenommen und gepflegt und in die Welt geschickt worden. Volksschule, Hauptschule in Bischofshofen, dann Lehre in Mühlbach im Kupferbergbau als Bürokauffrau, Berufsschule St. Johann. Nach 8 Jahren in Mühlbach bin ich zur SAG in Lent ins Personalbüro als Sekretärin gekommen und dort mit Unterbrechung, wie ich meine Kinder bekommen habe, bis zur Pensionierung gewesen. Mhm. 1964 habe ich geheiratet, 1978 bin ich verwitwet und bin sehr glücklich, dass ich meinen Kindern, meinen beiden Kindern, ein Studium ermöglichen konnte. Mhm. Über meinen Vater Karl Rupitsch, der Wehrdienstverweigerer war, also er ist gar nicht eingerückt, haben mich meine Zieheltern über seinen Tod schon erzählt. Als Kind war der Papa ist im Himmel. Später habe ich dann gesagt, er ist im Krieg geblieben. Noch später, er ist im KZ umgekommen und mit den Recherchen, die ich dann ab 2008 anstellte, habe ich von einem Historiker aus einem deutschen Archiv die Unterlagen bekommen, dass er auf Befehl des Reichsführers SS mit 50 anderen KZ-Insassen in Mauthausen erhängt wurde, im Abstand von 5 Minuten. Mit ihm auch seine Unterstützer, einer aus Goldeck und 2 St. Johanna im Abstand. Also das hat mich mal wirklich fertig gemacht.
Wie alt war er da?
3 Wochen vor seinem 34. Geburtstag. Habe ich über die Medien von der Symphonie der Hoffnung erfahren, die in Salzburg und auch in Goldeck aufgeführt wurde, zum Gedenken an die Goldecker Deserteure. Und dabei bin ich dem Historiker Michael Moslechner begegnet, der ganz überrascht war. Ich habe mich als Tochter von Karl Hopitsch vorgestellt, ganz überrascht war. Also in seinen Recherchen haben sie nicht nach Kindern gefragt, sondern die Recherchen haben sich auf Goldeck-Weng, auf die Unterstützer und Mitwisser bezogen. Auf
die Zeitgenossen quasi.
Ja, auf die Zeitgenossen, ja. Und 2008, ja, das wollte ich noch sagen, bei diesen Recherchen Robert Stadler und Michael Moslechner, da hat niemand abfällig über die Deserteure gesprochen, obwohl da auch Opferfamilien dabei waren, also die unterstützt haben und und Familienmitglieder verloren haben oder welche im KZ waren und so weiter. 2008 erschien die Chronik von Goldeck und neben vielen Fehlern, die der Direktor des Landesarchivs öffentlich mal vorgetragen hat und mit herzzerreißendem Schmerz von diesem und jenem Fehler gesprochen hat. Und unter anderem sind die Deserteure als gefährliche Landplage bezeichnet worden. Und aufgrund dieser fehlerhaften Chronik hat Goldeck den Auftrag bekommen, die NS-Zeit neu bewerten zu lassen durch einen Historiker und eine Ergänzung herauszubringen.
Zur Chronik?
Zur Chronik.
Mhm. Aber von wem?
Ja, also die Neubewertung hat dann der Herr Dr. Hofinger, Historiker in Salzburg, mit Herrn Dohle, Direktor Landesarchiv.
Und ist es dann besser gewesen, die Chronik?
Nein. Also es ist wohl die gefährliche Landplage herausgenommen worden. NS, BDM-Sachen und HJ-Sachen ausgebreitet und von einem SS-Obersturmführer, der in der ersten Chronik, dem da auf zwei Seiten eine Bühne geboten wurde, ein neues Dokument, eine ehrenstattliche Erklärung, immer von einem SS-Verbrecher, nimmt man wieder etwas in die Chronik hinein. Und diese Täter-Opfer-Umkehr, die hat sich nicht geändert.
Bis heute nicht?
Nein, bis heute nicht. Also nicht in der Chronik und nicht bei den sogenannten maßgeblichen Herrn in Goldeck.
Mhm. Wir reden noch einmal über den Gedenkstein und das ist ja ein kleines Desaster.
Ja.
Aber bleiben wir noch mal bei der Chronik. Was hättest du dir gewünscht, dass in die Chronik reinkommt oder was aus deiner Sicht muss in die Chronik?
Ja, schon mal, dass der sogenannte Sturm auf Goldeck, der am 2. Juli 1944, also wo 1000 Mann SS noch 6 Deserteuren gesucht haben und da schon Todesopfer waren und in der Folge insgesamt 14 Todesopfer, dass man diese Todesopfer namentlich aufgenommen hätte. Das wurde vollkommen verschwiegen.
Und den Hergang, wie das abgelaufen
ist. Und den Hergang, ja. Wenn wir da nochmal auf diesen SS-Obersturmführer zurückkommen können, der wurde als Retter von Goldeck verehrt, weil angeblich eine Aussiedlung in die Ukraine der Bevölkerung gedroht hat, wenn sie diese Deserteure nicht finden. Das ist von namhaften Historikern widerlegt worden. Erstens gibt es keine schriftlichen Aufzeichnungen. Und zu dieser Zeit war die Ukraine schon von der Roten Armee wieder von den Deutschen, von der deutschen Wehrmacht befreit worden.
Also es ist einfach ein kompletter Blödsinn und der hat einfach das in die Chronik reinschreiben lassen als Lüge.
Ja, also über die Chronik, da könnte man noch lange debattieren. Und bei dieser Ergänzung war ja das Schlimme nicht nur, also dass erstens einmal drei gravierende Fehler drinnen waren. Ein falsches Todesdatum über die vier, die in Mauthausen erhängt wurden. Und dann einer der Deserteure hat überlebt. Der hat sich unter einem Heustadl noch eine Höhle gegraben und da schreibt dieser Historiker und da hat er sich bis zum Kriegsende versteckt und ist versorgt worden. Immer nach dem 2. Juli, wo so viel Terror passiert ist. Erstens stimmt es nicht und das ist in der Biografie auf unserer Homepage beschrieben, der hat sich dann nach Daxenbach in ein Tal absetzen können und ist dort von einem Jäger betreut worden. Und außerdem ein falscher Name für unseren Verein. Also das ist schon mal eine große Kritik. Und die Präsentation, das war das Schrecklichste. Also da ist am Anfang, es gibt Tonaufnahmen davon, schon angeregt worden, dass sich niemand zu einer Diskussion äußert. Und es sind diverse Besucher begrüßt worden, aber niemand von unserem Verein. Also ein sichtbares Zeichen, weg mit denen. Und diese Chronikergänzung ist mehrfach kritisiert worden und auch vom DÖF, Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes. Und da ist auch im ORF ein Interview mit dem Leiter des DÖF veröffentlicht worden. Und ich habe über das Mauthausen-Komitee, die schon sehr viel Richtigstellungen bewirkt haben, gebeten, dass man diese beiden Historiker da von Salzburg zur Rede stellt, aufgrund welcher Recherchen sie sagen können, ja, das war nämlich bei dieser Präsentation, die Deserteure haben nicht aus politischen Gründen gehandelt, sondern aus privaten Gründen. Und das ist natürlich wieder für diese Guldecker, die gegen alles sind, was Erinnerungskultur betrifft, wieder Öl ins Feuer gegossen. Und über die Gedenksteinverlegung sagst du, sprechen wir dann noch. Da möchte ich auch schon darauf hinweisen.
Bleiben wir noch ein bisschen bei der Chronik und ich würde gern von dir wissen, also so, ich habe zum Beispiel einen Podcast gehört, da ging es um die Ukraine und da wurden Männer interviewt, die desertiert sind. Und da haben sie ja gesagt, das Problem ist, die schämen sich total, dass sie einem Vaterland, ich meine, in der Ukraine ist jetzt vielleicht ein Unterschied, nicht helfen können und so weiter. Und sind irgendwie, der eine ist halt nach Deutschland geflüchtet und mit der Familie, aber halt auch ein kleines Baby und so weiter. Und schämen sie und es ist eher so, wenn das feigliche bezeichnet, keine gescheiten Männer, wie immer. Aber ich denke mir so, im Nationalsozialismus war das eine andere Partie, oder? Ich meine, kannst du bitte sagen, welche Motivationen die Deserteure gehabt haben? Ich meine, ich denke mir mal, nicht für Nazi-Deutschland in den Krieg ziehen ist eine Sache, also den Desertieren als Widerstand. Aber ja, vielleicht kannst du ein bisschen so von deinem Vater zum Beispiel die Motivation erzählen. Wie, ob du das weißt oder ob das irgendwie.
Ja, ja man, Erzählungen gibt es ja. Viele, Geschichten. Da sind die Gudiker 1a. Aber es ist auf unserer Homepage ein Interview mit einem Bruder, dessen zwei jüngeren Brüder von der Gestapo meuchlings ermordet wurden an diesem berühmten 2. Juli. Und dieser ältere Bruder sagt, erzählt über meinen Vater. Also, dass er gern Meng hat. Er war ja einer von unseren Burschen. Und ich will keinen da schießen, der mir nichts da hat. Und also er ist gegen Hitler und Schluss. Also, oder was soll der Krieg? Er ist gegen Hitler und Schluss. Also das ist ein Tondokument, was man ja wirklich wahrnehmen kann. Und ich muss sonst, meine Zieheltern haben mir ein gutes Vaterbild vermittelt. Er hat mich öfter besucht wie meine Mutter. Und ja, also er war gegenwärtig.
Gut. Danke.
Ja, also von einem Deserteur weiß ich auch noch was. Das war ein Großbauernsohn, das einzige Kind am Hof, und angeblich war der Vater bedacht, dass er nicht einrücken muss, weil wenn der fällt, im Feld, dann geht der Hof wahrscheinlich an die Schwiegertochter und ja, und dieser Name, ja, etc. Und der hat sich von seinem Vater den Unterschenkel mit einem Holzprügel abschlagen lassen. Und das hat man dann als Pferdeunfall hingestellt. Und da,
also hat sich quasi verstümmelt.
Ja, Selbstverstümmelung oder Verstümmelung durch den Vater. Ja.
Ja, unglaublich, dass man sowas da
macht. Ja.
Also für was die Leute alles bereit sind, um mit zu sein.
Ja. Und es war dann natürlich eine besondere Tragik bei dem, der bei diesem Sturm am 2. Juli, da konnte er sich noch nach St. Veit absetzen, ist aber entdeckt worden und nach 14 Tagen dann verhaftet worden. Und seine Frau war schwanger, die ist zugleich mit meiner Mutter ins KZ Ravensbrück, also noch mit anderen, gekommen. Und die hat am 4. März 1945 ihr Kind geboren. Nein, am 3. März. Und am 4. März hat man ihren Mann erschossen in Glanegg.
Es ist eine geplante Sache.
Ja.
Also, dass man, warum wartet man noch, dass das Kind noch geboren wird?
Also, einer der Söhne, der hat gesagt, weil der Hitler nicht wollen hat, dass ein Waisenkind auf die Welt kommt. Ich meine, das ist eine Aussage, wo man sich aufs Hirn greift, weil dann hätte auch niemand fallen dürfen.
Doppelmoral.
Ja, ja.
Auf jeden Fall. Ja, sollen wir also ein bisschen über den Gedenkstein reden?
Können wir dann gern.
Ja.
Ich schreibe da 2014 zum 70. Jahrestag des Sturms. Also 2013 habe ich schon den Plan gehabt, dass 2014 zum 70. Jahrestag ein Gedenkstein verlegt wird, nachdem der vorige Bürgermeister das schon einige Male versprochen hat und nie passiert ist, habe ich das selbst in die Hand genommen, habe das selbst initiiert und auch finanziert. Und da gibt es auf der Homepage eine Spalte Konfliktgeschichte Gedenkstein. Das sind 77 Seiten. Da kann man nachlesen, was uns alles für Prügel vor die Beine geworfen wurde. Wenn ich uns sage, da war der Michael Moslechner, der Historiker, an meiner Seite, muss ich schon sagen, der mich da sehr unterstützt hat. Und wir haben 2 Jahre vorher schon, nachdem sie in Güdeck da nichts gehört hat von der Gemeinde aus, in Mühlbach beim Bauernhof Paus, wo mein Vater geboren war, einen Baum gepflanzt zur Erinnerung an ihn. Das war schon mal ein erstes Zeichen. Und 2014 dann die ganzen Querelen in Güdeck. Und dann hat uns, ich kann da wirklich den Namen erwähnen, der Cyriak Schweighofer.
Das ist ein Güdecker.
Ist ein Güdecker, war Sprecher von den Grünen in der Landesregierung, der auch dagegen war, hat uns über die Zeitung ausrichten lassen, dass am 2. Juli keine Gedenkfeier und keine Gedenksteinverlegung geben wird. Also, dass er uns das persönlich gesagt hat, war Zweig. Ja, jetzt sind wir wieder
aber
da.
Aber wie kann der Mann das einfach überhaupt bestimmen? Weil er hat ja auch keine Macht drauf. Weil wenn ihr eine Demonstration oder irgendwas anmeldet, dann habt ihr das Recht drauf. Ja,
also ja. Naja, es war da die Gemeinde auch dagegen und sogar der örtliche Pfarrer. Also da hat es einmal unter Anführungszeichen ein Dialoggespräch gegeben, wo er gesagt hat, weitere Folgen noch, ist natürlich nichts weitergegangen. Und da hat sich auch der Pfarrer zu Wort gemeldet und hat gesagt, also wenn schon ein Gedenkstein, dann ohne Namen.
Das macht ja gar keinen Sinn.
Ja, ja, das ist ja wie, kann man sagen, wie bei den Nazis. Auslöschen des Lebens, auslöschen des Namens. Und da hat der Standard, der hat mehrere sehr gute Artikel gebracht und dann habe ich auch die Lesermeinungen gesehen. Und da war eh noch milde ausgedrückt, Herr Pfarrer, wollen Sie Ihre Schäfchen zukünftig ohne Namen beerdigen? Also es hat da heftigere Aussagen gegeben. Dann der Andreas Huss von der Gebietskrankenkasse, den ich vorher schon kennengelernt habe in dieser Sache, der mir da auch Unterstützung zugesagt hat, wenn ich Hilfe brauche, der hat uns dann angeboten, dass wir das auf dem Gelände des Rehab in Güdeck verlegen dürfen. Und dann habe ich erst den Auftrag erteilen können. Ich kann nicht vorher schon den Gedenkstein und die Namen etc. und dann wissen wir nicht, wohin damit. Jetzt hat sich das bis zum 8. August verzögert. Und es war wirklich eine feierliche Verlegung. Der Herr Professor Manuschek hat die Festrede oder Gedenkrede gehalten und hat da auch betont, dass das ein Mythos ist von der Aussiedlung in Güdeck, also dass das gar nicht stimmen hat können.
War der Bürgermeister und so weiter dann auch anwesend oder haben Sie gedruckt?
Ja, nein, sie waren anwesend. Und im selben Jahr, also 2014, haben wir unseren Verein gegründet. Da war der Michael Moslechner sehr federführend und war dann auch die ersten 4 Jahre der Vereinsobmann, hat alle Agenten übernommen und das ist ihm dann da zu viel geworden. Und von 2018 bis 2022 war dann ich die Vereinsobfrau und ich bin eben seit 2022 gesundheitlich so angeschlagen, dass ich das ja wieder abgeben musste.
Aber du hast mir vorher erzählt, der Gedenkstein ist jetzt du hast das vor deinem Tod quasi, also bevor, du hast alles geregelt und der Gedenkstein ist in der Hand der Güdecker Deserteure und die können darüber verwalten, Gedenkstein.
Die sozialdemokratischen Freiheitskämpfer.
Ach so, okay.
Also denen habe ich ihn übergeben.
Ach, okay.
Weil ich könnte mir vorstellen, dass die so dreist wären und dann vielleicht irgendwann doch einmal den Gedenkstein auf einen öffentlichen Platz transferieren. Mhm. Aber ich will, dass von diesen Herren keiner einen Finger an den Stein rührt. Mhm. Mhm. Also die sind für mich ausgelöscht. Ja. Entschuldigung.
Ja, es gibt ja dieses Buch von Hanna Sukkere, Der Schwedenreiter, ein Roman, wo eigentlich die Geschichte auch erzählt wird, in anderen Namen. Also du hast mir, Ingrid, Gott sei Dank die Hinweise gegeben, dass ich die richtig interpretieren kann. Und da ist auch die Rede von einem Gesetz der Rehabilitation. Kannst du da auch was dazu sagen?
Ja, also die Deserteure als Opfergruppe wurden überhaupt erst 2005 vom österreichischen Staat definiert. Mhm. Und 2009, da ist dann dieses Rehabilitations- und Aufhebungsgesetz beschlossen worden, wo die Barbara Brammer, die damalige Nationalratspräsidentin, sehr federführend war und Wadani, jetzt fällt mir der Vorname nicht ein, ein Deserteur, Richard Wadani, der jetzt vor 3 Jahren verstorben ist, der viele Kämpfe gegen den Staat, gegen die Bürokratie selbst durchgemacht hat und sich eingesetzt hat und auch federführend für dieses Deserteursdenkmal in Wien war. Und dieses Rehabilitationsgesetz besagt, dass alle Deserteure nach § 1 und § 4 generell rehabilitiert sind. Und das war im Dezember 2009. Und dann habe ich in der Zeitung gelesen, dass Angehörige in gerader Linie diese Rehabilitation schriftlich anfordern können. Ah. Das war natürlich für mich sofort ein Fall. Und mit Unterlagen etc. habe ich das an das Landesgericht in Wien geschickt. War zuerst ja, geduldig, aber nach ungefähr 3 Monaten habe ich mal nachgefragt. Und dann sagt mir die Dame, ja, also es ist der erste Antrag und es wird noch ein bisschen dauern. Und dann habe ich noch einmal angefragt und dann hat mir jemand gesagt, ja, der Akt ist zur Staatsanwaltschaft weitergeleitet worden und hat mir da auch eine Nummer gegeben. Und da war zweimal ein vergeblicher Anruf, weil dieser Staatsanwalt nicht vorhanden, also nicht im Amt war. Und beim dritten Mal, also eins muss ich dazu sagen, es waren die Beamten im Gericht und auch in der Staatsanwaltschaft und der Staatsanwalt selbst sowas von freundlich. Also das war wirklich eine Wohltat. Und der hat mir dann gesagt, ja, es hat sich da was ergeben, also weil kein schriftliches Todesurteil von meinem Vater aufzufinden ist. Jetzt kann er nur nach § 4 rehabilitiert werden und nicht nach § 1. Mhm. Und dann habe ich den Michael Moslechen, den Historiker, angerufen und habe gesagt, am liebsten schreibe ich die der Frau Brammer. Und der sagt, ja, dann ist das. Jetzt habe ich dann der Frau Brammer geschrieben, habe es dem Herrn Muslechner zuerst noch zum Durchlesen, der hat mir noch einen Rat gegeben, ich muss da von der SS was reinschreiben. Mhm. Da habe ich nach 8 Tagen schon eine Mail gekriegt, es ist in Bearbeitung, sie ersuchen schon um Geduld, es ist in Bearbeitung. Und da war damals die Justizministerin Karl und an die ist herangetreten worden und die sagt dann, ja, was würde ich, es sind ja eh alle Ex-Lege rehabilitiert worden. Und das hat aber die Frau Brammer auch nicht auf sich sitzen lassen und hat dann gefordert, es ist dann ein Ausschuss gegründet worden im Justizministerium, wo dann ein Erlass herausgekommen ist, dass auch jene, wo das Todesurteil nicht schriftlich auflegt, wo aber, ich habe ja ein schriftliches Dokument gehabt, dass er an dem und dem Tag in Mauthausen erhängt worden ist, dass die dann auch noch Paragraph 1 rehabilitiert sind. Und das habe ich dann von der Frau Brammer geschickt gekriegt und auch vom Gericht. Und ich meine, damals war ich mit meinen Füßen so schlecht drauf, aber ich hätte am liebsten einen Luftsprung gemacht. Also das war mir wirklich so eine Befriedigung, weil ich mir denke, ich bin ein winziges Rädchen und die hohe Politik. Also dass mir da was gelungen ist.
Okay, das ist 2005 und hat das dann auch zur Folge gehabt, dass dann sind da Zahlungen fällig gewesen an die Hinterbliebenen oder hat das nur den formellen Akt gehabt?
Da hat mir der Herr Muslechner den Tipp gegeben und er hat auch zuerst angefragt bei der Frau Brammer, ob ich da, also nicht Opferfürsorge, das weiß man eh, dass das alles abgelehnt worden wäre, aber eine Gäste, also mit E, eine Gästezahlung hat es da gegeben. Und das hat die Frau Brammer zugesagt und habe ich halt auch ansuchen müssen. Und das, ich habe sie dann in St. Johann beim Gedenken Großen Friedhof persönlich getroffen danach und habe ihr damals schon gesagt, also ich werde das Geld für einen Gedenkstein verwenden.
Ah ja. Also, gut, so ist das Geld zustande gekommen vom Gedenkstein.
Ja. Rehabilitation ist dann natürlich auch Salzburger Nachrichten, Bongauer Nachrichten gestanden. Und die Goldecker, dieses liebe Volk, da ist wahrscheinlich so ein Klick, die haben nachher gesagt, ja, vielleicht lasst sie ihn auch noch heilig sprechen. Also, ja. Wieder typisch, möchte ich sagen. Was mich auch sehr gefreut hat in dieser ganzen Sache. Ich bin, das erste Mal weiß ich es nicht mehr, aber da ist der Herr Vardani, hat da eine besondere Ehrung bekommen. Da bin ich auch schon ins Parlament dazu eingeladen worden und da hat die Frau Doris Bures die Gäste begrüßt und dann sagt sie, und im Namen aller Deserteure begrüße ich Frau Brigitte Höfert. Also, ja. Und bei einer anderen Ehrung im Parlament, das war am Menschenrechtstag am 10. Dezember, das Jahr müsste irgendwo da stehen, da war der Justizminister Moser, der auch über den Widerstand gesprochen hat und der hat namentlich den Karl Rupitsch und den Franz Jägerstätter als Vorbild für den Widerstand erwähnt. Das sind so,
die Highlights.
So Balsam Wirkungen. Seit 2020 finden die Deserteure in den österreichischen Schulbüchern Anerkennung, also dass sie mitgewirkt haben, was in der Moskauer Deklaration gefordert war. Da habe ich noch ein Kapitel, wo ich so dahinter war und so stolz war. Entschuldigung. Da hat es einen Film gegeben, den der Christian Strasser von den Salzburger Nachrichten recherchiert hat und mit einem Filmemacher gemacht hat. Pechmarie war der Titel. Das war eine gewisse Maria Mandl aus Münzkirchen in Oberösterreich, die 1939 schon in ein KZ in der Nähe von Hamburg gegangen ist als Aufseherin. Und die war dort so tüchtig, dass man sie nach Auschwitz als Oberaufseherin geschickt hat. Und in dem Film, da kommen Verbrechen vor, wo man sich nicht vorstellen kann, dass das einem Menschen einfällt. Und da war dann im Bezirksgericht Ried im Innkreis, das zuständig war, und in ihrer Heimatgemeinde ist aufgeschieden, sie ist im Dezember 1944 im KZ verstorben. Mhm. Also hat man sie als Opfer angesehen. Und der hat da recherchiert und ist drauf, also was alles angestellt hat, und ist draufgekommen, also nach dem Krieg, wie es dann von Auschwitz zurückgekommen ist, wollte sie wieder bei ihrem Vater einziehen. Der hat es nicht mehr aufgenommen, weil er in der Zwischenzeit auch gewusst hat, was sie alles verbrochen hat. Dann ist zu ihrer Schwester, war dort eine Woche, und da haben sie die Amerikaner dann entdeckt und gefangen genommen, zuerst nach Deutschland und dann in ein Gericht, das für Auschwitz zuständig war. Und da ist sie zum Tod verurteilt worden und auch im Jänner 47, glaube ich, hingerichtet worden. Und diese Täter-Opfer-Umkehr, also die hat mich gewurmt, wie man sagt. Und da habe ich auch mit einem Vorstandsmitglied vom Mauthausen-Komitee, habe ich lang schon ganz engen Kontakt, von der Welser Antifa ist er da, auch Obmann. Und den habe ich ersucht.
Thomas Rammersdorfer wahrscheinlich, oder?
Nein, ach so. Der Robert Eiter.
Okay.
Und der hat sich da dahinter gesetzt, über das Mauthausen-Komitee, und da haben schon einen Termin beim damaligen Justizminister gehabt, und dann hat aber der Richter in Ried das von sich aus dann korrigiert und auch in ihrer Heimatgemeinde. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, na endlich, also die ist, was weiß ich, in den NS-Kreisen als Opfer verherrlicht worden und war so eine heftige Täterin, und dass das schriftlich berichtigt worden ist. Also das war mir, ja. Da habe ich noch was, was mich auch recht gefreut hat. 2018 hat, ja, ist sicher ein Historiker, ein Buchherausgeber, Franz Richard Reiter, der hat in Wien eine Marathonlesung veranstaltet. Da war ein Riesenzelt vorm Stephansdom, wo in 24 Stunden 100 Menschen aus einem Buch vom Campanellis, Die Freiheit kam im Mai, der war auch in Mauthausen und war nur einige Monate dort und hat halt dann das Leben dort beschrieben. 100 Lesende aus Politik, Kirche und Kunst, und da habe ich auch ein Part zum Lesen gehabt. Ah. Mhm. Vor mir war der Krasnitzer, der Schauspieler, und noch mehr, ja, fällt mir jetzt der Name nicht ein, auch ganz eine bekannte Theaterschauspielerin. Mhm. Und hab dort natürlich auch wieder.
Das sind alle Berühmtheiten.
Ja, ja, Leute kennengelernt. Mhm. Und überhaupt, also vernetzt bin ich, ja, bis USA, in Europa einige Staaten, und ja, also es gibt auch positive Seiten, die mir nachher zum Trost werden. Was vielleicht auch noch interessant ist, also unser, dieser Dörstingmal, das war das erste in Österreich, im August 2014, und im Oktober 2014 ist da am Ballhausplatz in Wien dieses Denkmal für NS-Opfer und natürlich auch für Deserteure verlegt worden. Und da habe ich dann über die Zeitung und auch von Privatpersonen viele Zuschriften gekriegt, wo ich auch noch Verbindung habe. Mhm. Und Und da ist dann ein Buch ausgegeben worden über dieses Denkmal in Wien. Und da sind unter 6 Lebensgeschichten von Deserteuren ist da auch mein Vater dabei. Mhm. Und also er ist inzwischen in 6 Büchern ist seine Geschichte verankert und auch in dem Oral History da für den Nationalfonds.
Genau. Da gibt es ein Audio mit dir.
Ja.
Das hat mir die Ingrid gesagt.
Mhm. Ah ja, was auch noch für mich wichtig war, bei einer Stolpersteinverlegung habe ich mehrere Zivildiener kennengelernt, die im Auslandsdienst
Gedenkdienst
gemacht haben. Und da bin ich mit einem alle noch in guter Verbindung. Und ja, der auch schon bei einer Gedenkfeier war, jetzt, ich muss nicht sagen, leider studiert, dass er nicht mehr so Zeit hat, aber wir sind immer noch in Verbindung. Und dann ist vielleicht auch noch wert zu erzählen, 2018 ist mir die Otto Bauer Plakette verliehen worden für meine Arbeit gegen Faschismus und Erinnerungskultur. Und ein Jahr drauf, von der Welser Antifa, bin ich mit der Elfriede Grünberg, mit dem Elfriede Grünberg Preis geehrt worden. Im Oktober 2019 hat unser Verein an der Klagemauer in Mauthausen eine Gedenktafel angebracht über die 4, die da, also mein Vater und die 3 anderen, erhängt worden sind. Das war eine berührende Geste. Und am 2.9.2018 die Schändung des Gedenksteins in Goldegg. Und da muss ich auch wieder diesen Schweighofer in den Mund nehmen. Das war von einem Samstag auf Sonntag. Am Sonntag kriege ich einen Anruf von einem Bekannten, dessen Frau in der Rehab drinnen war, und sagt: Du Brigitte, ich stehe jetzt vor euch am Gedenkstein. Ich streue wahrscheinlich schon und sage: Nein, nicht, Peter, dass du mir das sagst. Ja, weißt du eh, was passiert ist? Ja, was? Ja, der ist völlig mit grüner Farbe überzogen, man kann nichts mehr lesen, etc. Ist mir natürlich alles runtergefallen. Dann habe ich zuerst den Michael Muslechner angerufen, der war ja irgendwo, ist nur die Mailbox gekommen. Dann habe ich einen Guldecker, der Vereinsmitglied ist, angerufen, der war auch nicht da. Und eine Guldeckerin, auch Vereinsmitglied, die waren auch nicht da. Und dann am Sonntag auf die Nacht habe ich dann den Historiker Muslechner erreicht und dann hat er gesagt, ja, am Montag ist also einer gekommen, wir fahren dann auf. Und am Montag in der Salzburger Nachrichten, in dem Lokalteil, am Titelbild, wer ist da drauf? Der Schweighofer Zyriak. Mit aufgestützt neben einem Gedenkstein und putzt. Hat da noch seinen Senf angegeben. Okay. Also der war nicht in der Lage, dass er uns verständigt hätte, sondern happy wahrscheinlich, dass er wieder am Titelblatt ist. Und mit dem Putzen, also der damalige Bürgermeister, der hat auch nicht alles in seinen Kastel gehabt, der wollte ihn gleich putzen lassen. Hat den Michael Muslechner angerufen und der Michael sagt dann, nein, also es darf niemand was anrühren, bevor nicht die Polizei die Aufnahme gemacht hat.
Also das ist noch gar nicht passiert, okay.
Nein, ja, ja. Nein. Und die Polizei hat man im Fernsehen gesehen, die hat nur wegen Sachbeschädigung ermittelt, weil keine Flyer gefunden worden sind. Und dann hat aber der Herr Muslechner die wie hat das zuerst geheißen? Ich sage einmal Staatspolizei, unter Anführungszeichen eingeschalten. Und nachher, die haben natürlich auch nichts rausgefunden, und nachher, wie die Polizei, die ganzen Farbdinger da, wie es halt von der Polizei unter Anführungszeichen angeschlossen war, haben die den Goldecker Bürgermeister vom Abschluss verständigt.
Aha, also und nicht der, die Besitzerin von dem Stein, du?
Ich bin gar nicht befragt worden. Und der Bürgermeister, ich muss mich da zurückhalten, hat dann der Bauabteilung den Auftrag gegeben, dass sie den Stein putzen. Und das ist total unsachgemäß erfolgt. Also, ja.
Also sie haben es quasi, den Stein, ein bisschen mehr zerstört eigentlich, als geputzt. Weil ja, man, das muss halt wer machen, der das kann. Ja. Also das ist vielleicht dann nicht mehr möglich, wenn das so verschmutzt ist, dass man da vielleicht das neu gravieren muss.
Ja, also das, wir haben dann die HTL Hallein, da gibt es eine Steinmetzschule und da haben wir Kontakt, also der Herr Moslechner, aufgenommen. Und da haben dann Schüler, die haben auch zweimal das da gehabt, dass sie dann das richtige Mittel gehabt haben dafür. Und da hat der Lehrer, der selber Steinmetz ist, gesagt, also es ist bei der Schrift viel Schaden angerichtet worden, weil das war ja grob, das war ja nur, weiß auch nicht, graviert und nicht lackiert oder was, sondern da ist das noch eingerieben worden. Und was auch noch wichtig ist, also am 2.9.18 war die Schändung und am 20.9.18 bin ich von einer einheimischen Goldeckerin telefonisch schwer bedroht worden.
Also kurz nach der Schändung?
Ja.
Warum?
Ja, wenn du nicht aufhörst, nachher wirst du sehen, was noch passiert. Und mein Vater war schuld, dass die zwei jungen Bauernsöhne da umgebracht worden sind. Und ihre Mutter, also die auch im KZ war, die trauert sich heute noch im Grab um, wenn sie wissen, was da geehrt wird, unter Anführungszeichen. Und also heftig. Und ich habe dann irgendwann, habe ich dann gesagt, mit so primitiven Leuten wie mit dir rede ich nicht mehr und habe aufgelegt. Und also insgesamt hat sie es fünfmal, also noch viermal versucht, wo ich nachher nicht mehr angekommen habe. Und die, muss man sagen, ist auf der einen Seite so naiv gewesen, hat ihren Namen gesagt. Ich meine, ich kenne sie persönlich nicht, aber viele ihrer Geschwister. Und habe mich dann auch beim Weißen Ring erkundigt, wegen einer Anzeige. Und die haben mich sehr gut beraten und haben halt gesagt, also, ob ich mir das antun will, dass ich mit derer konfrontiert wäre und dass gar nicht sicher ist, ob es der Staatsanwalt überhaupt zur Anzeige bringt.
Also quasi, du hättest vermutet, dass sie das mit dem Gedenkstein Schändung war? Oder dass sie das zumindest war?
Nein, also das nicht. Ich meine, eine von ihren Schwestern hat zu einem Gast gesagt, wir wissen auch wohl, wer das da hat.
Okay. Aber also in Goldeck haben Leute gewusst, wer das war.
Ja, und es hat auch der Schweighofer in dem Zeitungsartikel von den rechten Recken gesprochen, die das vermutlich gemacht haben.
Also ich meine, ja, die Täter-Opfer-Umkehr ist, bleibt einfach, die bleibt in der Chronik, die bleibt in Goldeck, in den Gemütern der Menschen. Aber eben, wir machen diese Gedenkwanderung im Juli, am Samstag. Ja, da werden wir eben diese, was du heute erzählt hast, diese zum Bödelsee gehen und diese auf den Spuren suchen deines Vaters und der anderen sein. Genau. Und dann später auch diesen Gedenkstein besuchen, der dann schon zumindest das grüne wegputzt worden ist.
Ja. Ja, also beim Gedenkstein, das hat der Herr Muslechner von Anfang an schon sehr geschätzt und schätzen wir alle Jahr, dass da alle drei Opferverbände Blumen bringen. Mhm. Also KZ-Verband, die Freiheitskämpfer und ÖVP-Kameradschaft, also nichts mit Kameradschaftsbund, sondern Kameradschaft für Opfer der NS-Justiz.
Okay. Mhm.
Ja.
Ah, ja. Du wolltest nur das vorlesen.
Ich habe bei der Gedenkfeier zur Bücherverbrennung, da habe ich eine Gedenkrede halten dürfen, die sehr, sehr positiv aufgenommen worden ist. Mhm. Der KZ-Verband hat einmal ein Tribunal veranstaltet am Bahnhof Vorplatz, wo es um widerständige Frauen gegangen ist. Von dort habe ich auch noch ganz nette Kontakte. Und da habe ich was von mir geben dürfen, was wirklich zutreffend ist. Also zusammenfassend kann ich sagen, als Tochter eines von den Nazis ermordeten Wehrdienstverweigerers und eine Mutter, die sie im Frauen-KZ Ravensbrück inhaftierten, zwang mich der Nationalsozialismus zu einem Leben in Auseinandersetzung mit der Nichtverfolgung von Tätern, einer Verhöhnung der Opfer und der Verleugnung der aufrechten Widerständler gegen den Faschismus. Das Einsetzen für niemals wieder und niemals vergessen ist mein Lebensinhalt.
Danke fürs Interview.
Ich sag danke, danke.
Das war das Radiofabrik-Interview mit Susi Huber und Brigitte Höffert. Ich möchte mich entschuldigen, dass in der Aufnahme im Hintergrund ganz zum Schluss, als Brigitte Höffert ihren Text vorträgt, Gelächter ist. Es war im Nebenraum und hat nichts mit unserem Gespräch zu tun. Ich möchte auf den im Gespräch erwähnten Roman hinweisen. Es wird die Geschichte der Goldecker-Deserteure erzählt. Schwedenreiter von Hanna Sukkari, ein Roman im Otto Müller Verlag. Außerdem möchte ich Werbung machen für die Gedenkwanderung. Am 8. Juli von 9 Uhr bis 12 Uhr. Der Treffpunkt ist Goldeck im Pongau, Bödelsee. Spurensuche, der 2. Juli 1944 in Goldeckwengen, eine geführte Themenwanderung auf den Wegen der Goldecker Deserteure mit Historiker Michael Moslechner. Veranstalter, Verein der Freunde des Deserteurdenkmals in Goldeck. Teilnahmegebühr, freiwillige Spende. Kontakt und Anmeldung, goldeckerdeserteure@gmx.at. Leichte Wanderung, über 2,8 Kilometer und ca. 40 Höhenmeter um den Bödelsee. Danach um 14 Uhr, Ort Goldeck im Pongau, Gedenkstein am Regenerationszentrum. Gedenkveranstaltung in Erinnerung an den sogenannten Sturm auf Goldeck am 2. Juli 1944. Gedenkrede, Magistra Theresia Stolzitz, ehemalige Nationalratsabgeordnete und Volksanwältin. Veranstalter ist wieder der Verein der Freunde des Deserteurdenkmals in Goldeck. Kontakt wieder goldeckerdeserteure@gmx.at.
Terminitus.org.